Meine Damen und Herren, wir kommen damit zu Punkt 4 der Tagesordnung. Entgegennahme einer Erklärung der Bundesregierung. Ich erteile dem Herrn Bundeskanzler das Wort. Wollen Sie von da oben sprechen?
Meine Damen und meine Herren, das Werden des neuen Deutschlands hat sich nach den langen Verhandlungen im Parlamentarischen Rat und den Wahlen zum Bundestag am 14. August mit großer Schnelligkeit vollzogen. Am 7. September hat sich der Bundestag und der Bundesrat konstituiert. Am 12. September hat der Bundestag den Bundespräsidenten gewählt. Am 15. September den Bundeskanzler. Der Bundespräsident hat mich daraufhin am gleichen Tage zum Bundeskanzler ernannt. Heute, am 20. September, hat er auf meinen Vorschlag die Bundesminister ernannt. Mit der Konstituierung der Bundesregierung, die am heutigen Tage erfolgt ist, ist auch das Besatzungsstatut in Kraft getreten. Wenn auch die Zuständigkeit des Bundestags und der Bundesregierung durch das Besatzungsstatut beschränkt ist, so darf uns doch diese Entwicklung, die ich Ihnen eben gekennzeichnet habe, dieses Werden des deutschen Kernstaates mit Freude erfüllen. Der Fortschritt gegenüber den Verhältnissen, die seit 1945 bei uns bestanden, auch gegenüber den Zuständen im nationalsozialistischen Reich, ist groß. Zwar müssen wir uns immer bewusst sein, dass Deutschland und das deutsche Volk noch nicht frei sind, dass es noch nicht gleichberechtigt neben den anderen Völkern steht. Dass es, und das ist besonders schmerzlich für uns, in zwei Teile zerrissen ist. Aber wir erfreuen uns doch einer wenigstens relativen staatlichen Freiheit. Unsere Wirtschaft ist im Aufstieg. Vor allem aber, wir haben wieder den Schutz der Persönlichkeitsrechte. Niemand kann bei uns, wie das im nationalsozialistischen Reich der Fall war und wie es jetzt noch zu unserem Bedauern in weiten Teilen Deutschlands in der Ostzone der Fall ist, durch geheime Staatspolizei oder ähnliche Einrichtungen der Freiheit und des Lebens beraubt werden. Diese Güter, Rechtsschutz, Schutz der persönlichen Freiheit, die wir lange Jahre nicht besaßen, sind so kostbar, dass wir trotz allem, was uns noch fehlt, uns darüber freuen müssen. Meine Wahl zum Bundeskanzler, meine Damen und Herren, und die Regierungsbildung sind eine logische Konsequenz der politischen Verhältnisse, wie sie sich in der BIT-Zone infolge der Politik des Frankfurter Wirtschaftsrats herausgebildet hatten. Die Politik des Frankfurter Wirtschaftsrats, die Frage soziale Marktwirtschaft oder Planwirtschaft, hat so stark unsere ganzen Verhältnisse beherrscht, dass eine Abkehr von dem Programm der Mehrheit des Frankfurter Wirtschaftsrats unmöglich war. Die Frage Planwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft hat im Wahlkampf eine überragende Rolle gespielt. Das deutsche Volk hat mit großer Mehrheit sich gegen die Planwirtschaft ausgesprochen. Eine Koalition zwischen den Parteien, die die Planwirtschaft verworfen, und denjenigen, die sie bejaht haben, würde dem Willen der Mehrheit der Wähler entgegengerichtet gewesen sein. Der Wähler hätte sich mit Recht im Fall einer Koalition zwischen diesen Parteien gefragt, ob denn dann Wahlen überhaupt nötig gewesen wären. Der demokratische Gedanke, die Überzeugung von der Notwendigkeit der parlamentarischen Demokratie hätte in den weitesten Kreisen der Wähler, namentlich auch der Wähler der jüngeren Generation, schwersten Schaden gelitten, wenn eine Regierungsbildung erfolgt wäre, die dem Sinn und dem Ergebnis dieser Wahl nicht entsprochen hätte. Es ist darum abwegig und undemokratisch, diejenigen Parteien, die sich hier im Hause zur Bildung einer Regierung und zu gemeinsamer Arbeit zusammengeschlossen haben, mit irgendwelchen tadelnden Worten deshalb zu belegen. Ebenso abwegig ist es, der sozialdemokratischen Partei Vorwürfe zu machen, weil sie sich nicht bereit gefunden habe zu einer sogenannten großen Koalition. Man konnte weder von der einen noch von der anderen Seite verlangen, dass sie, nachdem sie fast 2 Jahre in Frankfurt ihre Prinzipien verfochten hatten, nachdem die Wähler zum Schiedsrichter aufgerufen ihr Urteil gesprochen hatten, nunmehr alles das mehr oder weniger verleugneten, was sie bisher dem Volke als richtig dargestellt hatten. Ich halte daher aus allgemeinen staatspolitischen Erwägungen heraus diese Entwicklung für richtig. Ich bin nicht der Auffassung, dass es den Interessen der Gesamtbevölkerung, den Interessen Deutschlands besser gedient hätte, wenn man etwa eine Koalition zwischen CDU, CSU und der Sozialdemokratischen Partei eingegangen wäre. Ich bin der Auffassung, dass die Opposition eine Staatsnotwendigkeit ist, dass sie eine staatspolitische Aufgabe zu erfüllen hat, dass nur dadurch, dass Regierungsmehrheit und Opposition einander gegenüberstehen, ein wirklicher Fortschritt und eine Gewöhnung an demokratisches Denken zu erzielen ist. Ich bin weiter der Auffassung, bei den labilen Verhältnissen, wie sie in Deutschland herrschen, ist es viel richtiger, wenn die immer vorhandene Opposition sich klar im Parlament zeigt, als wenn sie, da infolge einer großen Koalition im Parlament keine wesentliche Opposition hätte ausgeübt werden können, außerhalb des Parlaments in nicht kontrollierbarer Weise um sich gegriffen hätte. Ich habe dem Herrn Bundespräsidenten die Ernennung von 13 Bundesministern vorgeschlagen. Ich bin mir bewusst, dass manchem diese Zahl auf den ersten Blick groß erscheinen wird. Demgegenüber weise ich darauf hin, dass in unseren Zeiten Aufgaben, die der staatlichen Arbeit bedürfen, entweder ganz neu entstanden sind, ich weise hier auf die Frage der Vertriebenen hin, oder dass staatliche Aufgaben einen solchen Umfang angenommen haben, dass sie den Rahmen der üblichen Ministerien sprengen würden. Ich nenne hier die Frage der Wohnungswirtschaft und des Wohnungsbaus. So sind mehrere der Bundesministerien zeitbedingt. Das heißt, wenn sie ihre Aufgabe erfüllt haben oder aber wenn ihre Aufgabe wieder einen normalen Umfang angenommen hat, werden sie wieder verschwinden. Während die sogenannten klassischen Ministerien wie das Ministerium des Innern, der Finanzen, der Justiz, der Arbeit und so weiter ständig bleiben werden. Wenn man die Zahl der Bundesministerien unter Würdigung dieser Gesichtspunkte betrachtet, wird man berechtigterweise nicht die Behauptung aufstellen können, dass ihre Zahl zu groß sei. Die Hauptsache aber, meine Damen und Herren, ist, dass der ministerielle Apparat im Ganzen möglichst klein gehalten wird. Dass die Ministerien von all den Verwaltungsaufgaben befreit bleiben, die nicht in die ministerielle Instanz hineingehören. Dadurch werden die nötige Übersicht, die Arbeitsfähigkeit der Ministerien gewährleistet, Verwaltungskosten gespart und vor allem die Bundesminister werden Zeit haben, ihre wichtigsten Aufgaben, die Koordinierung der verschiedenen von ihnen wahrzunehmenden Interessen und die Wahrung der großen politischen Linien zu erfüllen. Unter den Bundesministerien befindet sich ein Ministerium, das die besondere Aufgabe hat, für die Wahrung der engen Verbindung mit dem Bundesrat Sorge zu tragen. Ich bitte in der Errichtung dieses Ministeriums den ernsten Willen der Bundesregierung zu sehen, den föderativen Charakter des Grundgesetzes sicherzustellen, die Rechte der Länder zu wahren und die Arbeit des Bundesrats so in Einklang zu bringen mit der Tätigkeit des Bundestags und der Bundesregierung, dass ein harmonisches Zusammenarbeiten gewährleistet ist. Unter den Bundesministerien fehlt ein Außenministerium. Ich habe auch nicht den an mich herangetragenen Wünschen stattgegeben, ein Ministerium für zwischenstaatliche Beziehungen einzurichten. Ich habe das deshalb nicht getan, weil nach dem Besatzungsstatut die auswärtigen Angelegenheiten unter Einschluss internationaler Abkommen, die von oder im Namen Deutschlands abgeschlossen werden, Sache der Alliierten Hohen Kommission für die drei Zonen sind. Wenn wir demnach auch kein Ministerium des Auswärtigen haben, so bedeutet das keineswegs, dass wir damit auf jede Betätigung auf diesem Gebiete Verzicht leisten. Das Paradoxe unserer Lage ist ja, dass obgleich die auswärtigen Angelegenheiten Deutschlands von der Alliierten Hohen Kommission wahrgenommen werden, jede Tätigkeit der Bundesregierung oder des Bundesparlaments, auch in inneren Angelegenheiten Deutschlands, irgendwie eine ausländische Beziehung in sich schließt. Deutschland ist infolge Besatzung, Ruhrstatut, Marshallplan und so weiter enger mit dem Auslande verflochten als jemals zuvor. Diese Angelegenheiten werden in einem im Bundeskanzleramt zu errichtenden Staatssekretariat zusammengefasst werden. Davon abgesehen glaube ich, dass die Hohen Kommissare infolge der großen Verantwortung, die sie tragen, keine wichtige Entscheidung in deutschen, ausländischen Angelegenheiten treffen werden, ohne mit der Bundesregierung vorher Fühlung genommen zu haben. Die Erfahrung, die ich in den wenigen Tagen meiner Amtstätigkeit gemacht habe, berechtigen mich durchaus zu dieser Annahme. Auf die Bundesregierung, meine Damen und Herren, und auf den Bundestag und auf den Bundesrat wartet eine außerordentlich große und umfangreiche gesetzgeberische Arbeit. Es müssen auf dem Zuständigkeitsgebiet des Bundes die in den 11 Ländern bisher ergangenen Gesetze daraufhin nachgeprüft werden, ob in ihnen gleiches Recht besteht. Weiter werden Gesetze und Verordnungen die bisher nur in der Bit-Zone galten, auf die bisherige französische Zone ausgedehnt werden müssen. Es werden weiter die bisher von Seiten der verschiedenen Militärregierungen ergangenen Gesetze und Verordnungen auf den Gebieten, die jetzt der Zuständigkeit des Bundes unterstehen, überprüft und eventuell mit Zustimmung der Hohen Kommission den heutigen staatlichen Zuständen, wie sie sich aus Grundgesetz und Besatzungsstatut ergeben, angepasst werden. Es werden endlich die Gesetze erlassen werden müssen, deren Erlass das Grundgesetz vorsieht. Es werden die Gesetze, die der Wirtschaftsrat nicht völlig erledigt hat, verabschiedet werden müssen. Diese Arbeit, die namentlich auch deshalb schwierig und umfangreich ist, weil bisher bei Erlass von Gesetzen infolge der Eilbedürftigkeit der Angelegenheiten oft nicht mit besonderer Genauigkeit gearbeitet worden ist, darf nicht übereilt werden, damit wir endlich wieder zu dem kommen, was uns sowohl in der nationalsozialistischen Zeit wie später verloren gegangen ist, zur Klarheit, zur Sicherheit und zur Einheit des Rechts. Es wartet aber eine weitere, sehr große Zahl von Aufgaben der Inangriffnahme durch den Bund. Eines darf ich hier mit allem Nachdruck an die Spitze meiner Ausführungen stellen. Die Koalitionspartner sind sich völlig einig darin, dass sie bei ihrer ganzen Arbeit sich von dem Bestreben leiten lassen werden, so sozial im wahrsten und besten Sinne des Wortes zu handeln wie irgend möglich. Das Streben nach Linderung der Not, nach sozialer Gerechtigkeit wird der oberste Leitstern bei unserer gesamten Arbeit sein. Aus der Fülle der Aufgaben, die des Bundes harren, lassen Sie mich einige besonders dringende und große hervorheben. Die Vertriebenen werden gleichmäßiger als bisher auf die verschiedenen Länder verteilt werden müssen. Das liegt sowohl im Interesse der jetzt besonders stark belasteten Länder, vor allem aber auch im Interesse der Vertriebenen selbst. Die Verhältnisse auf dem Wohnungsgebiet, die die soziale und ethische Gesundung und auch die politische Gesundung des deutschen Volkes unmöglich machen, und die das Leben der Vertriebenen und Ausgebombten so unendlich schwer machen, werden von uns mit ganzer Kraft einer Besserung entgegengeführt werden. Wir wollen mit allen Mitteln den Wohnungsbau in der energischsten Weise fördern. Nicht indem der Bund selbst baut, sondern indem er Mittel zur Verfügung stellt und darauf dringt, dass von den Ländern alle Möglichkeiten auf dem Gebiete des Wohnungsbaues erschöpft werden. Wir werden weiterhin dazu übergehen, durch entsprechende, in vorsichtiger und nicht überstürzter Weise durchgeführte Lockerungsvorschriften der Raumbewirtschaftung und der Mietfestsetzung das Privatkapital für den Bau von Wohnungen wieder zu interessieren. Wenn es nicht gelingt, das Privatkapital für den Wohnungsbau zu interessieren, ist eine Lösung des Wohnungsproblems unmöglich. Die Bedeutung die wir gerade diesen Fragen beilegen, zeigt sich auch darin, dass wir ein besonderes Ministerium für sie geschaffen haben, dessen enge Koordinierung mit dem Wirtschaftsministerium gesichert ist. Wir werden durch diese energische Förderung der Bautätigkeit auch eine allgemeine Belebung des Arbeitsmarktes herbeiführen. Auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik werden wir die in Frankfurt so erfolgreich eingeschlagene Richtung weiterverfolgen. Ich darf in diesem Zusammenhang den leitenden Herren der bizonalen Wirtschaftsverwaltung, wie allen Beamten und Angestellten, insbesondere aber auch den Direktoren der einzelnen Ämter, den Dank der Bundesregierung für die geleistete Arbeit aussprechen. Mein besonderer Dank gilt den leitenden Persönlichkeiten, die zurzeit bei dem Aufbau der Bundesregierung nicht haben eingegliedert werden können. Bei der Durchführung des Prinzips der sozialen Marktwirtschaft wird man sich selbstverständlich, wie auch bisher, davor hüten müssen, einem starren Doktrinarismus zu verfallen. Man wird sich wie auch bisher den jeweils sich ändernden Verhältnissen anpassen müssen. Die Zwangswirtschaft werden wir überall dort, wo wir es irgendwie verantworten können, beseitigen. Es ist in Aussicht genommen, vom 1. Januar 1950 an die Brennstoffbewirtschaftung aufzuheben und die Zuteilung von Hausbrand für das vierte Vierteljahr 1949, die ersten Wintermonate, zu erhöhen. Wir werden auf dem Gebiet der Wirtschaft durch die Mitte des Wettbewerbs und durch die immer stärkere Einordnung der deutschen Wirtschaft in die Weltwirtschaft systematisch die durch 15 Jahre Zwangswirtschaft und Kriegswirtschaft entstandenen Strukturfehler der deutschen Wirtschaft beseitigen. Unser ganzes Bestreben wird sein, möglichst wenig Hände und Köpfe in der Verteilung und der Verwertung der wirtschaftlichen Produktion und möglichst viele Hände und Köpfe in der gütererzeugenden Sphäre zu beschäftigen. Der Mangel an fachlicher Ausbildung, wie er durch die nationalsozialistische Zeit und die Kriegszeit verursacht worden ist, wird dadurch ausgeglichen werden müssen, dass Gelegenheit geboten wird, die fachliche Ausbildung zu verbessern. Die deutsche Wirtschaft ist in der Vergangenheit groß und stark geworden durch ihre Facharbeiter und nicht zuletzt durch angewandte Wissenschaft. Die Summen, die zurzeit in Amerika und auch in England für wissenschaftliche Zwecke zum Nutzen der wirtschaftlichen Produktion und des Wettbewerbs ausgegeben werden, sind ungeheuer groß. Die Bundesregierung wird, soweit ihre finanziellen Kräfte es erlauben, dafür eintreten, dass die wissenschaftliche Forschung in Deutschland gefördert wird. Und sie wird auch die deutsche Wirtschaft dazu veranlassen, das Gleiche zu tun. Nur wenn es uns gelingt, durch Leistung uns auf dem Weltmarkt auszuzeichnen, wird es uns möglich sein, auf ihm zu bestehen. Denn ein schwaches Volk, ein politisch schwaches Volk, läuft immer Gefahr, im wirtschaftlichen Wettbewerb mit anderen stärkeren Völkern hinten angesetzt zu werden, wenn es nicht etwas Besonderes leistet. Der Pflege und der Freiheit des Außenhandels gilt unsere besondere Aufmerksamkeit. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang einige Ausführungen machen über die Herabsetzung des Umrechnungskurses des englischen Pfundes und die Folgen, die dadurch für uns eintreten. Die Änderung des Pfundwertes wird voraussichtlich auch eine Änderung des Umrechnungskurses der D-Mark gegenüber dem Dollar mit sich bringen. Wir bedauern diese uns durch die internationalen Ereignisse aufgezwungene Maßnahme umso mehr, als die innere Stabilität der D-Mark zu irgendwelchen Manipulationen dieser Art keinerlei Anlass bieten konnte. Die Wirtschafts- und die Geldpolitik der letzten 15 Monate haben unsere Währung auch im Ansehen und in der Wertung des Auslandes von Tag zu Tag mehr gefestigt, sodass die jetzt notwendig werdende Anpassung, genau wie das in anderen europäischen Ländern der Fall sein wird, lediglich eine Folgerung der englischen Maßnahme ist. Ohne eine derartige, gleichgerichtete Maßnahme würde die deutsche Exportwirtschaft ihre Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten verlieren. Und damit würde unserem wirtschaftlichen und sozialen Leben die Grundlage entzogen werden. Die Bundesregierung ist entschlossen, mit den für das deutsche Geldwesen verantwortlichen Stellen bei den zu treffenden Maßnahmen die wirtschaftlichen und sozialen Folgewirkungen zu einem gerechten, organischen Ausgleich zu bringen. Die allenthalben angestellten Mutmaßungen über die möglichen Auswirkungen der bevorstehenden geldpolitischen Maßnahmen gehen weit über das sachlich berechtigte Maß hinaus. Es besteht keinerlei Grund zur Beunruhigung, da die zu erwartenden Veränderungen auf dem Gebiete von Preisen und Löhnen im Ganzen nur zu relativ geringfügigen Verschiebungen führen werden. Gerade in dieser Beziehung aber wird es die Regierung als vornehmste Pflicht ansehen, soziale Ungerechtigkeiten und Spannungen zu verhüten und spekulativen Einflüssen keinen Raum zu geben. Die Frage der Demontage unserer industriellen Anlagen bewegt das gesamte deutsche Volk. Es gibt wohl kaum jemanden in Deutschland, der sich gegen die Demontage wirklich kriegswichtiger Industrien irgendwie wendet. Aber die Vernichtung großer wirtschaftlicher Werte ist eine Angelegenheit, die man im Ausland nicht damit abtun sollte, dass es einmal so beschlossen ist. Die letzte Änderung der Liste der zu demontierenden Werke war zwar rein äußerlich betrachtet ein großes Entgegenkommen gegenüber den deutschen Wünschen. Sachlich der Produktionskapazität und dem Werte nachgesehen, sind aber die deutschen Wünsche nur zu etwa 10% erfüllt worden. Die Demontagefrage ist auch eine Frage von großer psychologischer Bedeutung. Man versteht in den weitesten Kreisen des deutschen Volkes nicht, dass man mit der einen Hand ihm wirtschaftliche Hilfe gibt und mit der anderen Hand wirtschaftliche Werte zerstört. Man glaubt im deutschen Volke, dass damit schwer zu vereinbaren ist, die auch von ausländischen Staatsmännern wiederholt abgegebene Erklärung, dass Deutschland zum Wiederaufbau Europas notwendig ist. Zurzeit sind die maßgebenden Staatsmänner der Vereinigten Staaten, Englands und Frankreichs in Washington versammelt. Das deutsche Volk würde sich herzlich freuen, wenn diese Zusammenkunft dazu benutzt würde, um das deutsche Demontageproblem einer Nachprüfung im Sinne einer Berücksichtigung der deutschen Wünsche zu unterziehen. Ich glaube, wenn auch mit aller Vorsicht, sagen zu können, dass man die Hoffnung hegen darf, dass dies in Washington geschieht. Die Bundesregierung wird es sich besonders am Herzen liegen lassen, den Mittelstand in allen seinen Erscheinungsformen zu festigen und ihm zu helfen. Wir sind durchdrungen von der Überzeugung, dass dasjenige Volk das sicherste, ruhigste Leben führen wird, das möglichst viele mittlere und kleinere unabhängige Existenzen in sich birgt. Die Aufgaben des Ministeriums für Landwirtschaft und Ernährung werden in Zukunft einen anderen Charakter tragen müssen als bisher. In stärkerem Maße, als es bisher möglich war, wird die landwirtschaftliche Produktion zu verbessern und zu veredeln sein. Wir führen noch immer 50% der benötigten Lebensmittel ein. Wenn die deutsche Wirtschaft bis zum Jahre 1952 eine ausgeglichene Handelsbilanz erreicht haben soll, ist es notwendig, die landwirtschaftliche Produktion sehr erheblich zu steigern, um den Verbrauch von Devisen für die Ernährung so weit als möglich einzuschränken. Voraussetzung für eine rasche und anhaltende Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung ist ein weiterer Abbau der staatlichen Zwangswirtschaft und Schaffung gesicherter und ausgeglichener Produktions- und Absatzverhältnisse für landwirtschaftliche Erzeugnisse zu Preisen, die die Produktionskosten gutarbeitender Durchschnittsbetriebe decken und gleichzeitig auch den Minderbemittelten den Kauf dieser Produkte gestatten. Eine Umstellung der Landwirtschaft zum Zwecke der Einsparung von Devisen wird, wie ich eben ausführte, eine absolute Notwendigkeit für uns sein. Um sie herbeizuführen, ist dringend erforderlich Aufklärung und Belehrung der landwirtschaftlichen Bevölkerung. Die Forstwirtschaft, meine Damen und Herren, die eine der wichtigsten Rohstofflieferanten für die deutsche Wirtschaft ist, muss möglichst rasch wieder zu normalen Wirtschaftsverhältnissen zurückgeführt werden. Es ist zu sorgen für schnellste Aufforstung der Kahlflächen und Förderung der Holzerzeugung in bäuerlichen Betrieben. Die Finanzpolitik muss einen Teil der allgemeinen Staatspolitik insbesondere der Wirtschaftspolitik bilden. Die Förderung der Kapitalbildung, und zwar sowohl der Bildung von Sparkapital wie von Betriebskapital, wird unser vordringlichstes Ziel sein. Nur wenn wir nach Kräften die innerdeutsche Kapitalbildung steigern, können wir erwarten, dass durch Freigabe von Gegenwertfonds und auf andere Weise das dringend benötigte ausländische Kapital zum Wiederaufbau unserer Wirtschaft zur Verfügung steht. Der Wiederaufbau unserer Wirtschaft aber ist die vornehmste, ja einzige Grundlage für jede Sozialpolitik und für die Eingliederung der Vertriebenen. Nur eine blühende Wirtschaft kann die Belastungen aus dem Lastenausgleich auf die Dauer tragen. Nur sie kann auf die Dauer das Steueraufkommen bringen, das die Haushalte des Bundes, der Länder und der Gemeinden, die immer aus der Gesamtschau heraus betrachtet werden müssen, zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Durch die Denazifizierung ist viel Unglück und viel Unheil angerichtet worden. Die wirklich Schuldigen an den Verbrechen, die in der nationalsozialistischen Zeit und im Kriege begangen worden sind, sollen mit aller Strenge bestraft werden. Aber im Übrigen dürften wir nicht mehr zwei Klassen von Menschen in Deutschland unterscheiden. Nicht zwei Klassen, die politisch einwandfreien und die nicht einwandfreien. Diese Unterscheidung muss baldigst verschwinden. Der Krieg und auch die während der Nachkriegszeit haben eine so harte Prüfung für viele gebracht. Und solche Versuchungen, dass man für manche Verfehlungen und Vergehen menschliches Verständnis aufbringen muss. Es wird daher die Frage einer Amnestie von der Bundesregierung geprüft werden. Und es wird weiter die Frage geprüft werden, auch bei den Hohen Kommissaren, dahin vorstellig zu werden, dass entsprechend für von alliierten Militärgerichten verhängte Strafen Amnestie gewährt wird. Wenn die Bundesregierung so entschlossen ist, dort, wo es ihr vertretbar erscheint, Vergangenes vergangen sein zu lassen, in der Überzeugung, dass viele für subjektiv nicht schwerwiegende Schuld gebüßt haben, so ist sie andererseits doch unbedingt entschlossen, aus der Vergangenheit die nötigen Lehren zu ziehen, gegenüber allen denjenigen, die an der Existenz unseres Staates rütteln. Mögen sie nun zum Rechtsradikalismus oder zum Linksradikalismus zu rechnen sein. Auch sie sind ja gar nicht so radikal. Die Befürchtungen, meine Damen und Herren, die namentlich in der ausländischen Presse laut geworden sind, über rechtsradikale Umtriebe in Deutschland, sind ganz bestimmt weit übertrieben. Ich bedauere außerordentlich, dass durch Berichte deutscher und ausländischer Zeitungen Persönlichkeiten eine Bedeutung beigelegt worden ist, dadurch, dass man ihre ungezogenen Reden verbreitete, eine Bedeutung beigelegt worden ist, die sie in Deutschland niemals gehabt haben. Aber, meine Damen und Herren, ich betone nochmals, wenn wir auch glauben, dass diese Berichte übertrieben sind, wir sind uns völlig einig darüber, dass wir dem Auftreten rechts- und linksradikaler, den Staat gefährdender Bestrebungen, unsere vollste Aufmerksamkeit widmen müssen. Und ich wiederhole nochmals, wir werden nötigenfalls von den Rechten, die die Gesetze uns entgeben, entschlossen Gebrauch machen. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, ein Wort zu hier und da anscheinend hervorgetretenen antisemitischen Bestrebungen sagen. Wir verurteilen diese Bestrebungen auf das Schärfste. Und wir halten es für unwürdig und für an sich unglaublich, dass nach all dem, was sich in nationalsozialistischer Zeit begeben hat, noch Leute in Deutschland sein sollten, die Juden deswegen verfolgen oder verachten, weil sie Juden sind. Ich komme, meine Damen und Herren, zu einem besonders ernsten und wichtigen Kapitel. Deutschland wird nunmehr durch seine staatliche Neugestaltung in die Lage versetzt, der Frage der deutschen Kriegsgefangenen und Verschleppten mit größerer Stärke sich anzunehmen als bisher. In Russland werden noch Millionen von Kriegsgefangenen zurückgehalten. Wir wissen nicht, wohin die 1,5 bis 2 Millionen deutscher Kriegsgefangenen gekommen sind, die aus den russischen Heeres gekommen sind, die aus den russischen Heeresberichten über die jetzt von Russland angegebene Zahl der Kriegsgefangenen hinaus errechnet werden konnten. Das Gleiche gilt in ähnlicher Weise für Jugoslawien. Das Geschick dieser Millionen Deutscher, die jetzt schon seit Jahren das bittere Los der Gefangenschaft getragen haben, ist so schwer, das Leid ihrer Angehörigen in Deutschland so groß, dass alle Völker mithelfen müssen, diese Gefangenen und Verschleppten endlich ihrer Heimat und ihrer Familie zurückzugeben.
Was erreicht man durch verlorene Hetze?
Wen meinen Sie damit, Herr Abgeordneter Renner?
Die deutsche Parteien, die diese Hetze betreiben.
Ich rufe Sie zur Ordnung. Während dieser Erklärung des Herrn Bundeskanzlers derartige Bemerkungen zu machen, stört die Würde des Hauses. Bitte, Herr Bundeskanzler, fahren Sie fort.
Meine Damen und Herren, es ist mir eine Liebepflicht, für die weitreichende Hilfe, die unseren Kriegsgefangenen zuteil geworden ist, zu danken. In erster Linie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in Genf, das unseren deutschen Kriegsgefangenen unendlich viel Gutes getan hat. Wir danken auch dem Vatikan und dem gegenwärtigen Papst, der nach dem Kriege der Erste war, der den Ruf nach baldiger Entlassung der deutschen Kriegsgefangenen erhob. Und der das Schicksal der deutschen Gefangenen durch großzügige Schenkungen und Gaben, zu denen er die Welt veranlasste, zu mildern versuchte. Der Arbeit der Ökumene in Genf danken wir in gleicher Weise von ganzem Herzen. Sie hat insbesondere in der angelsächsischen Welt die Kräfte der Liebe evangelischen Glaubens mobilisiert. Ich hebe auch hervor die internationale Organisation der christlichen Vereinigung junger Männer, die durch ihren hervorragenden Gefangenendienst unseren Brüdern in allen Ländern große Hilfe gewährt haben. Auch dem evangelischen Hilfswerk unter der Führung von Dr. Gessenmeier, unter Caritas Kriegsgefangenenhilfe, unter der Leitung des verstorbenen Prälat Kreuz danken wir herzlich. Die Arbeit der Bundesregierung wird weiter den etwa 200.000 Deutschen gelten müssen, die in dem ehemaligen Ostpreußen und Schlesien sowie in der Tschechoslowakei sich befinden, die als Pfarrarbeiter oder als politisch mehr oder minder Belastete zurückgehalten werden. Darunter befinden sich viele Frauen, die in der ersten schockwirkenden Niederlage und in der Hoffnung auf Rückkehr ihre noch in Gefangenschaft befindlichen Männer für Polen optiert haben, deren Männer aber in der Zwischenzeit nach Westdeutschland entlassen worden sind. Das Internationale Rote Kreuz hatte es übernommen, mit den Westalliierten einerseits und mit Warschau und Prag andererseits über die Umsiedlung dieser bedeutenden Restbevölkerung zu verhandeln. Die Verhandlungen sind später überraschend, soviel den deutschen Stellen bekannt geworden ist, durch die britische Militärregierung abgebrochen worden. Mit der damals gegebenen Begründung, man müsse erst die Bundesregierung abwarten. Die Bundesregierung wird sich auch bemühen müssen um die 300.000 freien Arbeiter, die, um aus der Kriegsgefangenschaft herauszukommen, in Frankreich, Belgien und England Verträge als freie Arbeiter geschlossen haben. Endlich werden wir die Forderung erheben müssen, dass gegen diejenigen Deutschen, die in den alliierten Ländern wegen behaupteter Kriegsverbrechen zurückgehalten werden, die Gerichtsverhandlungen unter Wahrung aller rechtlichen Formen schnell zu Ende geführt werden. Das Los der Vertriebenen, meine Damen und Herren, ist besonders hart. Die Frage ihres zukünftigen Schicksals kann nicht von Deutschland allein gelöst werden. Es handelt sich um eine Frage, die nur auf internationalem Wege ihre Lösung nähergebracht werden kann. Man muss sie aber lösen, wenn man nicht Westdeutschland für lange Zeit hinaus zu einem Herd politischer und wirtschaftlicher Unruhe werden lassen will. Und nun lassen Sie mich übergehen zu Fragen, die uns in Deutschland außerordentlich am Herzen liegen und die für unser gesamtes Volk Lebensfragen sind. Es handelt sich um die Abkommen von Jalta und Potsdam und die Oder-Neiße-Linie. Im Potsdamer Abkommen heißt es ausdrücklich, die Chefs der drei Regierungen, das sind die Vereinigten Staaten, England und Sowjetrussland. Es heißt in dem Potsdamer Abkommen ausdrücklich, die Chefs der drei Regierungen haben ihre Ansicht bekräftigt, dass die endgültige Bestimmung der polnischen Westgrenze bis zur Friedenskonferenz vertagt werden muss. Wir können daher unter keinen Umständen uns abfinden mit einer von Sowjetrussland und Polen später einseitig vorgenommenen Abtrennung dieser Gebiete. Diese Abtrennung widerspricht nicht nur dem Potsdamer Abkommen, sie widerspricht auch der Atlantikcharta vom Jahre 1941, der sich die Sowjetunion ausdrücklich angeschlossen hat. Die Bestimmungen der Atlantikcharta sind ganz eindeutig und klar. Die Generalversammlung der Vereinigten Nationen hat durch Beschluss vom 3. November 1948 die Großmächte aufgefordert, nach diesen Prinzipien baldmöglichst Friedensverträge abzuschließen. Wir werden nicht aufhören, in einem geordneten Rechtsgang unsere Ansprüche auf diese Gebiete weiter zu verfolgen. Ich weise darauf hin, dass die Austreibung der Vertriebenen in vollem Gegensatz zu den Bestimmungen des Potsdamer Abkommens vorgenommen worden ist. Es ist in diesem Potsdamer Abkommen nur die Rede von einer Umsiedlung der in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn verbliebenen deutschen Bevölkerung. Und es war vereinbart worden, dass jede stattfindende Umsiedlung auf organisierte und humane Weise vorgenommen werden sollte. Es fällt mir sehr schwer, meine Damen und Herren, wenn ich an das Schicksal der Vertriebenen denke, die zu Millionen umgekommen sind, mit der notwendigen, leidenschaftslosen Zurückhaltung zu sprechen. Ich darf aber darauf hinweisen, dass kein Geringerer als Winston Churchill bereits im August 1945 im britischen Unterhaus öffentlich und feierlich nicht nur gegen das Ausmaß der von Polen angestrebten Gebietserweiterung, sondern auch gegen die Praxis der Massenaustreibung Protest eingelegt hat. Die Massenaustreibungen nannte Churchill eine Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes. Und er deutete an, dass eine unerhört große Zahl von diesen Vertriebenen einfach verschwunden sei. Am 10. Oktober 1945 stellte der britische Außenminister Bevin fest, dass Großbritannien in keiner Weise verpflichtet sei, die Ansprüche Polens auf die Oder-Neiße-Linie zu unterstützen. Die gleiche Feststellung traf der frühere amerikanische Außenminister Burns am 6. September 1946 in seiner bekannten Rede in Stuttgart. Die Bundesregierung wird allen diesen Fragen die größte Aufmerksamkeit widmen und sich dafür einsetzen, dass auch das uns zustehende Recht geachtet wird. Sie wird das ganze Rechts- und Tatsachenmaterial in einer Denkschrift, die veröffentlicht und den alliierten Regierungen überreicht werden wird, zusammenfassen. Meine Damen und Herren, wenn ich eingangs gesagt habe, dass unsere auswärtigen Beziehungen von den hohen Kommissaren wahrgenommen werden, so habe ich gleichzeitig doch festgestellt, dass wir zu allen uns umgebenden Staaten in engen Zusammenhängen, sei es guten, sei es weniger guten, stehen. Und ich würde daher eine Lücke lassen in dieser Regierungserklärung, wenn ich nicht einginge auf unser Verhältnis zu diesen Ländern. Lassen Sie mich zunächst Sowjetrussland nicht vergessen. Und deswegen werde ich mit Sowjetrussland beginnen. Sie sind ein neidischer Mann, Herr.
Thank you. Psychologen von den Leuten müsste man kennen, die Rede machen.
Meine Damen und Herren, wir sind durchaus bereit, mit unseren östlichen Nachbarn, insbesondere mit Sowjetrussland und mit Polen, in Frieden zu leben. Wir haben den dringendsten Wunsch, dass die gegenwärtig bestehenden Spannungen zwischen Sowjetrussland und den Westalliierten ihre Lösung im Laufe der Zeit auf friedlichem Wege finden. Aber wenn ich ausspreche, dass wir den Wunsch haben, in Frieden mit Sowjetrussland zu leben, so gehen wir davon aus, dass auch Sowjetrussland und Polen uns unser Recht lassen und unsere deutschen Landsleute auch in der Ostzone und in dem ihnen unterstehenden Teile von Berlin das Leben in Freiheit führen lassen, das deutschem Herkommen, deutscher Erziehung und deutscher Überzeugung entspricht. Ich habe an einer anderen Stelle schon ausgeführt, dass das Besatzungsstatut zwar ein Fortschritt, sogar ein erheblicher Fortschritt gegenüber dem bisherigen Zustand ist. Es wird aber ganz darauf ankommen, ob es in dem Geiste gehandhabt wird, der aus dem Begleitschreiben der Außenminister von England, Frankreich und den Vereinigten Staaten vom April dieses Jahres an den Präsidenten des Parlamentarischen Rates sprach. Die Außenminister betonen, so heißt es in der Note, dass es das höchste Ziel der drei alliierten Regierungen ist, den festen Einbau des deutschen Volkes in einem demokratischen Bundesstaat in den Rahmen eines europäischen Zusammenschlusses zum beiderseitigen Besten zu ermutigen und zu fördern. Wir sind überzeugt davon, dass wenn das Besatzungsstatut in diesem Sinne gehandhabt wird, es uns ein eigenes, starkes Leben und weitere Fortschritte ermöglichen wird. Ich bin überzeugt, dass wenn, wie es in dem Besatzungsstatut vorgesehen ist, nach 12 Monaten und auf jeden Fall innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten des Statuts die Besatzungsmächte seine Bestimmungen im Lichte der Erfahrungen prüfen, die sie inzwischen gemacht haben, dass dann die Mächte sicher zu dem Ergebnis kommen werden, dass es möglich sein wird, die Zuständigkeit der deutschen Behörden auf dem Gebiet der Legislative, der Exekutive und der Justiz weiter auszudehnen. Und nun, meine Damen und Herren, lassen Sie mich ein Wort über unsere Stellung zum Besatzungsstatut sagen. Das Besatzungsstatut ist alles andere als ein Ideal. Es ist ein Fortschritt gegenüber dem rechtlosen Zustand, in dem wir bis zum Inkrafttreten des Besatzungsstatuts gelebt haben. Es gibt aber keinen anderen Weg für das deutsche Volk, wieder zur Freiheit und Gleichberechtigung zu kommen, als indem es dafür sorgt, dass nach dem völligen Zusammenbruch, den der Nationalsozialismus uns beschert hat, nach dem völligen Zusammenbruch wir mit den Alliierten zusammen wieder den Weg in die Höhe gehen. Der einzige Weg zur Freiheit ist der, dass wir im Einvernehmen mit der Hohen Alliierten Kommission unsere Freiheiten und unsere Zuständigkeiten Stück für Stück zu erweitern versuchen. Es besteht für uns kein Zweifel, dass wir zur westeuropäischen Welt gehören, nach unserer Herkunft und nach unserer Gesinnung. Wir wollen zu allen Ländern gute Beziehungen unterhalten, auch solche persönlicher Art. Insbesondere aber zu unseren Nachbarländern, den Benelux-Staaten, Frankreich, Italien, England und den nordischen Staaten. Der deutsch-französische Gegensatz, der hunderte von Jahren die europäische Politik beherrscht hat und der zu so manchen Kriegen, Zerstörungen und Blutvergießen Anlass gegeben hat, muss endgültig aus der Welt geschafft werden. Ich hoffe, ja, ich sage, ich glaube, dass das Saargebiet nicht zu einem Hindernis auf diesem Wege werden wird. Am Saargebiet hat Frankreich, das ist ohne weiteres anzuerkennen, wirtschaftliche Interessen. Deutschland hat dort wirtschaftliche und nationale Interessen. Und schließlich haben die Saarbewohner selbst den begründeten Wunsch, dass ihre eigenen wirtschaftlichen und nationalen Interessen berücksichtigt werden. Alle diese Interessen sollen in eine Ordnung und Übereinstimmung gebracht werden, die sich im Rahmen der Europäischen Union, deren Mitglied wir möglichst bald werden, zu werden wünschen, finden lassen wird. Mit aufrichtiger Genugtuung und Freude, meine Damen und Herren, denke ich daran, dass Außenminister Bevin mir in einer persönlichen Unterredung im Sommer dieses Jahres erklärt hat, der Krieg zwischen unseren beiden Völkern ist zu Ende. Unsere beiden Völker müssen Freunde sein. Ich habe eben gesagt, wir wünschen, möglichst bald in der Europäischen Union aufgenommen zu werden. Wir werden gerne und freudig mitarbeiten an dem großen Ziel dieser Union. Ich weise darauf hin, dass wir in unserer Bonner Verfassung im Artikel 24 die Möglichkeit vorgesehen haben, Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen zu übertragen und sich zur Wahrung des Friedens im System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einzuordnen. Es heißt in diesem Artikel dann weiter, der Bund wird hierbei in die Beschränkungen seiner Hoheitsrechte einwilligen, die eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa und zwischen den Völkern der Welt herbeiführen und sichern. Ich glaube, dass unser Grundgesetz damit die fortschrittlichste aller Verfassungen ist. Wir sind entschlossen, alles zu tun, was in unserer Kraft steht, um den in diesem Artikel vorbezeichneten Weg zur Sicherung des Friedens in Europa und in der Welt zu gehen. Wenn ich spreche vom Frieden in der Welt und in Europa, dann, meine Damen und Herren, muss ich zurückkommen auf die Teilung Deutschlands. Die Teilung Deutschlands wird eines Tages, das ist unsere feste Überzeugung, wieder verschwinden. Ich fürchte, dass wenn sie nicht verschwindet, in Europa keine Ruhe eintreten wird. Diese Teilung Deutschlands ist herbeigeführt worden durch die Spannungen, die zwischen den Siegermächten entstanden sind. Auch diese Spannungen werden vorübergehen. Wir hoffen, dass dann die Wiedervereinigung
der Wiedervereinigung mit unseren Brüdern und Schwestern in der Ostzone und in Berlin nichts mehr im Wege steht. Die Vertreter Groß-Berlins nehmen einstweilen nur mit beratender Stimme an den Arbeiten dieses Hauses und des Bundesrates teil. Ihre Stimmen haben aber nicht weniger Gewicht, weil sie kein Stimmrecht haben. Wenn auch der eiserne Vorhang, der quer durch Deutschland geht, noch so dicht ist, er kann nichts ändern an der geistigen Verbundenheit zwischen den deutschen Menschen diesseits und jenseits des eisernen Vorhangs. Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, in dieser Stunde mit besonderem Dank der Vereinigten Staaten von Nordamerika gedenken. Ich glaube nicht, dass jemals in der Geschichte ein siegreiches Land es versucht hat, dem besiegten Lande in der Weise zu helfen und zu seinem Wiederaufbau und zu seiner Erholung beizutragen, wie das die Vereinigten Staaten gegenüber Deutschland getan haben und tun. Wir glauben, meine Damen und Herren, dass eine spätere Geschichtsschreibung dieses Verhalten der Vereinigten Staaten als ein größerer Tat bezeichnen wird als seine Anstrengungen im Kriege. Ich weiß, dass unzählige Amerikaner aus echter persönlicher Teilhabe und Nächstenliebe uns Deutschen in unserer schwersten Not, als hier Hunger und Mangel herrschte, in rührender Weise geholfen haben. Das deutsche Volk wird das dem amerikanischen Volke niemals vergessen dürfen und es wird das auch nicht vergessen. Meine Damen und Herren, die kulturellen Angelegenheiten gehören nach dem Grundgesetz zu der Zuständigkeit der Länder. Aber im Namen der gesamten Bundesregierung kann ich Folgendes sagen. Unsere ganze Arbeit wird getragen sein von dem Geist christlich-abendländischer Kultur und von der Achtung vor Recht und vor der Würde des Menschen. Wir hoffen, das ist unser Ziel, dass es uns mit Gottes Hilfe gelingen wird, das deutsche Volk aufwärts zu führen und beizutragen zum Frieden in Europa und in der Welt.